Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Heute war einer der erfolgreichsten österreichischen Volleyballer aller Zeiten zu Gast im Podcast. Alex Berger ist der mittlere Bruder von Markus und Christoph. Die beiden waren ja auch schon bereits bei mir zu Gast. Alex spricht in dieser Episode über seinen Werdegang und über seine Spätstarterqualitäten. Obwohl Alex immer wieder Rückschläge erfahren musste, kam er danach stets besser zurück. Ganz nach dem Motto zwei Schritte zurück und drei nach vor hat er sich nach Niederlagen oder Verletzungen immer wieder aufgerichtet und von Eichkirchen nach Wales über Innsbruck, Frankreich und Italien bis nach Polen gespielt. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Ja, hallo. Heute ist wieder ein aktiver Volleyballer zu Gast. Freut mich sehr. Ich stelle zu Beginn immer zwei Fragen. Und natürlich auch heute. Erste Frage, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
Ja, hallo Peter, freue mich natürlich sehr, dass ich da sein darf. Ich bin der Alex Berger, komme aus dem 500 Seelendorf Altkirchen in Oberösterreich, Bezirk Welschland und bin so wie mein großer Bruder über die Eltern zum Volleyball gekommen. Wie gesagt, 500 Seelendorf, dort gibt es halt nicht so viel Auswahl, sage ich mal, wie in einer Großstadt. Und dort hast du entweder die Auswahl zwischen Sportunion, Musikverein, Feuerwehr und unser Auswahl ist natürlich auf den Sport dann gefallen.
Ich habe ja schon deine Brüder habe ich schon eingeladen gehabt. War natürlich immer ein Wunsch, dass da du Zeit findest, beziehungsweise dass dir das terminlich ausgeht. Jetzt hat es endlich geklappt. Das heißt, der Christoph Berger, für alle, die sich das anhören wollen, organisiert immer das Pro Beach Battle am Attersee. Der Markus Berger ist aktiver Volleyballer, spielt noch immer in der ersten Bundesliga in Österreich bei Ried. Und du hast es schon angesprochen, du bist der Mittlere. Gleich einmal vorweg, ich bin auch das mittlere Kind. Wie war der Kindheit? Wie ist dir da ergangen? Sportlich hast du schon ein bisschen anklingen lassen, aber familiär bedingt.
Mittleres Kind stimmt auf dem Papier. Aber es ist schon klar, also der Markus ist ein bisschen ein Nachzügler, also da sind doch 7 Jahre Unterschied. Und zwischen Christoph und mir sind doch nur 13 Monate, also wir sind doch sehr eng miteinander aufgewachsen. Also ich habe jetzt eigentlich nicht so das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie das mittlere Kind war. Also.
Ja, das kann sein, weil es sehr nahe beieinander wird, wenn da vielleicht auch 2 Jahre dazwischen sind oder 2, 3 Jahre, dann kriegt man es vielleicht noch intensiver mit. Der Christoph hat das schon ein bisschen angedeutet. Es war schon so, dass ihr hier immer ein bisschen gebettelt habt. Wie kannst du dich erinnern? Ist das irgendwie was so ein bisschen in deinem Kopf noch drinnen ist, dass sagst du, hast da gegen deinen Bruder eigentlich immer so ein Match gehabt? Wer ist der Bessere? Wer ist der Schnellere? Wie war so die Zeit? Kannst du da ein bisschen reinversetzen noch?
Ja, kann ich mich eigentlich schon sehr gut. Gebettelt haben wir uns eigentlich nie, würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen. Weil er eigentlich immer deutlich der Bessere war, was jetzt irgendwie Sport betrifft, weil er einfach körperlich mir sehr überlegen war. Also ich merke das auch jetzt immer nur, also ich bin immer so ein bisschen ein Nachzügler gewesen. Ich war, keine Ahnung, also mit 16, 17 Jahren war ich vielleicht 1,70 Meter oder so, also immer klar und zierlich. Ich war eigentlich immer der Älteste auch in meiner Klasse, weil ich eben, wie gesagt, Septemberkind. Dann kommst du ein Jahr später in die Volksschule und du bist dann auch bei den Älteren immer dabei. Aber ich war immer eher bei den Kleineren. Und das hat sich dann sehr spät entwickelt, dass ich dann auch körperlich gewachsen bin. Ich bin in einem Jahr dann 14, 15 Zentimeter mal gewachsen. Und das ist mir dann natürlich auch im Volleyball dann zugute gekommen.
Ja, da kommt mir eh gleich mal eine Geschichte jetzt in den Sinn. Und zwar kann ich mich erinnern, es waren Staatsmeisterschaften in Velden im Nachwuchs. Das war damals, glaube ich, immer in Velden, direkt am See. Es war eine richtig coole Location in der Nähe beim Casino. Und da hast du, glaube ich, gerade gespielt, ich weiß nicht mehr mit wem, unter Hömberg Stefan, der damalige Nationalteamtrainer im Nachwuchs, geht so hinter uns vorbei. Ich glaube, der Timi und ich und der Eichinger Daniel, wir sitzen da und schauen halt zu. Und dann sagt er so, oh, das ist der Bruder vom Smiley. Wächst der noch oder war es das jetzt mit dem Wachsen? Und da kann ich mich so erinnern, du warst ja technisch richtig gut drauf. Aber du warst, wie du gerade gesagt hast, einfach immer einer der Lerner. Und das war schon oft Thema, dass du dadurch, dass du halt immer Lerner warst, eigentlich technisch gut arbeiten hast müssen, weil sonst hätte das wahrscheinlich den Punkt nicht gemacht. Und auf einmal kommt das Wachsen dazu. Und das ist ja wahrscheinlich das Beste, was da passieren kann. Weil wenn man groß ist, so wie es halt bei mir war oder vielleicht bei vielen anderen, die lernen die Technik vielleicht nicht so genau, weil sie trotzdem Erfolg haben. Und die wachsen im Normalfall dann nicht mehr weiter. Und technisch dann weiterzuarbeiten, ist halt auch nicht immer so ganz so leicht.
Ist wahrscheinlich ein Faktor, kann gut sein. Wenn ich mich zurückerinnere, ich habe eigentlich nie einen Ball angreifen dürfen oder so, weil ich ja immer der Kleinste war. Also ich war entweder irgendwo in der Annahme zum Finden oder als Zuspieler damals. Und ja, also wenn ich mich eben zurückerinnere an diese Anfangszeiten am Beachvolleyball oder auch in der Halle, also ja, ich war in keinem Nationalteam oder sonst irgendwie. Es ist dann am Ende, wo ich dann eben zum Wachsen angefangen habe, habe ich in meinem letzten Jahr also Nachwuchs-Beachvolleyball-EM gespielt. Aber ja, wie du eben schon gesagt hast, also in der Ausbildung hat es mir sicher nicht geschadet, weil wenn ich mich richtig erinnere, wie wir damals in Schwertberg Nachwuchs gespielt haben, haben die Blocktraining gemacht und der Fichtl schaut mir an und sagt, du, macht jetzt eigentlich gerade keinen Sinn, dass du da mitmachst, geh halt hinterher und tu gegen die Wand so ein bisschen mit dem Ball spielen. Und ich habe halt das dann so überbrückt im Endeffekt.
Ja, richtig cool eigentlich im Nachhinein, weil eben du hast Zeit gehabt, dass du für das oder dass du da viel hineinlegst in die Phase und den Grundstock mehr oder weniger legst. Und das ist halt sehr auf die Technik, sei es eine Sprungtechnik, sei es eine Angriffstechnik, Baggerpritschen, das ist halt Volleyball. Und wenn man das kann und dann nur die Größe dazu kommt, ist halt perfekt. Bleiben wir vielleicht so ein bisschen im Übergang. Also du warst in Eichkirchen, hast du schon angesprochen. Du hast eben in der Nähe quasi die Schule gemacht, hast eine Lehre gemacht. Das wissen vielleicht auch schon einige. Und hast dann aber mehr oder weniger einen professionelleren Volleyballverein gefunden, unter Anführungszeichen. Also Eichkirchen ist jetzt wahrscheinlich nicht einmal wirklich ein großer Verein. Bist dann nach Wels gegangen, oder? Das war, glaube ich, eh wieder Markus und der Christoph auch der erste Step. Wer war da so der Trainer? Wer hat dich da inspiriert und vielleicht ein bisschen an die Hand genommen?
Ganz klar, eben Trappmeier Klaas war damals unser Trainer. Bei den Älteren war dann der Jerzy Schiller dabei. Da bin ich aber erst dann später dazu gekommen, weil es halt einfach nur in dieser Phase war, wo ich einfach körperlich noch nicht so weit war, dass ich zweite Bundesliga mitmachen kann. Ja, und in der Zeit war eigentlich der Trappmeier Klaas unser Trainer.
Und wann war so dann der Punkt da, dass du gesagt hast, okay, ich glaube, es könnte sogar mehr werden?
Ja, es war eigentlich relativ spannend, weil mein Fokus war eigentlich immer am Beachvolleyball. Also wir haben Halle eigentlich im Winter gemacht, weil es bei uns eben keine Beachhalle gegeben hat. Unsere Eltern, wie der Christoph natürlich eh schon gesagt hat, alle, die was einmal gehört haben, in unserem Garten vor unserem Haus haben wir einen Beachvolleyballplatz. Also das war eigentlich schon immer der Fokus und sind halt auch jeden Tag natürlich Gedanken gestanden. Und am Beachvolleyball liegt es halt an dir selber und da brauchst du keine Mannschaft oder so, wo du einfach wo du nominiert wirst, wo du wer aufstellen musst, sondern am Beachvolleyball bist du halt einfach dein eigener Chef in dem Sinn. Und da kann jetzt keiner sagen, nein, du bist jetzt schlecht und du kannst jetzt nicht mitspielen oder sonst irgendwie, sondern du brauchst einen Partner und es geht. Und ja, dann ist halt doch die Zeit gekommen, wo das immer ein bisschen besser geworden ist und dann habe ich auch mit Christoph einmal, ich glaube, eineinhalb oder zwei Saisonen gespielt und dann ist das Nationalteam.
Sehr erfolgreich eigentlich, also war es richtig in Österreich vorne dabei.
Ja, genau, also da war eigentlich, ist es auch zum Thema gestanden, dass wir in Klagenfurt die Quali spielen. Und das ist dann ein bisschen blöd hergegangen. Mit der Nominierung ist irgendwas schiefgegangen, weil rein vom Nominativ, also vom Regulativ so, hätten wir es eigentlich geschafft, dass wir dort Quali spielen hätten dürfen. Und das ist dann irgendwie untergegangen. Aber
ja. Wie so oft.
auf alle Fälle ist dann doch national immer Thema geworden und dann habe ich da mit dem Heidbauer Jahr gespielt. Und wir haben damals ich glaube, U18 oder U20 EM war es, in Holland gespielt. War ziemlich cool. Haben dort ein Top-10-Ergebnis geschafft, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Jahr drauf dann mit Jörg Wutzel U21 WM in England gespielt. Also WM-Quali haben wir gespielt damals. Und da sind wir gegen Deutschland rausgeflogen, die dann im Semifinale waren. Und das war halt dann schon so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, cool, und wer weiß, vielleicht ist da irgendwie mehr drin. Und das war eigentlich dann auch der Zeitpunkt im 2008, wo Olympische Spiele in Peking waren und der Peter Gattmayr seinen Rücktritt quasi erklärt hat. Und damals dann auch der Clemens auf mich aufmerksam geworden ist und das hat mir dann schon irgendwie so ein bisschen einen Ruck gegeben, wo ich mir dachte, okay, es könnte wirklich was gehen. Und ich kann mich dann erinnern, ich glaube, da warst du eher dabei, wo wir im Budo Center waren bei der...
Ich wollte es gerade sagen. Ich habe mir die Geschichte aufgeschrieben. Auf Erzähl, ja. Ja, genau.
Wo wir im Budo Center waren, Sichtung fürs HSZ.
Genau.
Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wer war denn da Trainer damals?
Es waren alle da. Der Hönberg war da, der Sedlacek, Flo war da. Es waren ein paar so Trainer, Sichtungstrainer halt da.
Wo die halt dann die Leute einzeln gefragt haben, ob sie Halle oder Beach machen. Und wie sie halt dann mitgefragt haben, habe ich gesagt, ja, Beach.
Genau.
War einmal kurz Funkstille.
Jeder war voll überrascht, genau.
Und ja, dann haben wir halt das Training gemacht und irgendwann ruft mich dann der Bellinger an und sagt, mir hat gerade der Peter Kleinmann angerufen und gesagt, ich muss da ein Angebot machen, weil es kann nicht sein, dass du jetzt auf den Beach gehst. Und ich so, du, keine Ahnung, also ich würde eigentlich schon gern, weil eben das mit Clemens im Raum steht und so. Und das hat sich dann eigentlich in dem Zeitraum verrennt, dass das dann der Melli geworden ist. Und im Übergang dessen hat mich dann auch der Kredianski angerufen, weil da haben wir mit Wöls den Österreich Cup gespielt und wir gewinnen daheim 3-2 gegen Innsbruck und sind dann auswärts, quasi das Rückspiel haben wir gespielt und dort haben wir 3-0 verloren. Aber da dürfte ich ziemlich gut gespielt haben. Und da hat mich der Stefan angeredet und dann ist das eigentlich so ins Rennen gekommen, dass ich ins Hallen-HSZ dann gekommen bin.
Ja, lustig, dass du die Geschichte eben auch noch so in Erinnerung hast. Genau das war bei mir auch. Bei mir war es nämlich genau andersrum. Ich habe vorher gesagt, dass ich Beach-HSZ gehen möchte, mit dem Hörnberg-Stefan schon geredet. Und dann bei dem Gespräch selber aber, dann haben alle eingeredet, was der und Halle und da kriegst du fixes Geld und so. Und auch der Walter natürlich, alle waren bemüht. Und dann habe ich gesagt, nein, dann geh ins Hallen-HSZ, das ist sicherer und so, genau. Und du, auf einmal bei dir war klar, du gehst Halle und auf einmal sagst du so intuitiv, nein, ich gehe eigentlich Beach-HSZ und jeder war überrascht, kann ich mich erinnern. Ja, lustig. Ich würde generell behaupten, es hat einen Alex Berger vor dem HSZ gegeben und es gibt einen Alex Berger nach dem HSZ. Das heißt, so ein bisschen die Ernsthaftigkeit und das Professionelle, was ich so jetzt von außen beobachte, ich war ja mit dir beim Bundesheer dann auch, kann man, glaube ich, schon festhalten, dass da vor allem Hypo Tirol vielleicht oder auch dieses professionelle Umfeld dann plötzlich einfach den notwendigen Schub nochmal gegeben hat. Würdest du das bestätigen oder würdest du sagen, da war vielleicht was anderes entscheidend? Vielleicht das Alter, Reifeprozess, keine Ahnung.
Definitiv das HSZ und der Vertrag in Innsbruck waren sicher ausschlaggebend dafür. Aber ich muss schon sagen, also ich erinnere mich immer wieder an die Momente, wo wir in Wöls trainiert haben, zweite Bundesliga, wo da eben der Christoph auch wieder zu uns zurückgekommen ist aus Enns. Und dann, wo wir einfach gemeinsam im Auto jeden Tag gesessen sind und vom Training heimgekommen sind. Und ich bin ihm immer wieder auf die Nerven gegangen, so quasi, dass mir das so anzipft, dass wir halt das so semi-professionell machen, weil wir hätten so eine gute Mannschaft gehabt eigentlich, dass wir mehr schaffen hätten können, weil in dem Jahr haben wir, glaube ich, kein einziges Spiel verloren in der zweiten Bundesliga. Und er hat mir halt immer wieder klar gemacht, so quasi, dass das nicht geht und dass einfach anderer Fokus ist und jeder im Endeffekt Vollzeit arbeitet und ich auch in dem Sinn, weil ich war ja damals auch berufstätig. Und immer natürlich in einem anderen Rahmen als der Christoph, weil der halt doch den ganzen Tag in einer Werkstatt steht und halt doch körperlich anstrengende Arbeit macht mit seiner Tischlerei und ich bin halt jetzt überspitzt gesagt vor dem Computer gesessen und habe halt da rumgeschraubt. Ich habe damals schon gemerkt, dass mich richtig juckt und richtig reizt und dass ich eigentlich mehr will. Und das dann mit Innsbruck war dann sicher der richtige Schritt.
Ja, ich glaube auch, also im Nachhinein ist mir immer gescheiter, das ist zwar Floskel, aber ich glaube, es stimmt in dem Fall ganz klar. Es war die richtige Entscheidung. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du den Enns gespielt hättest, wer weiß, was passiert wäre, wenn du vielleicht nie nach Enns gegangen warst, sondern in Wörs gewesen warst, war vielleicht da ein super Leben herausgekommen, aber volleyballtechnisch war es eine super Entscheidung. Ich kann mich auch nur erinnern, wenn du manchmal dann so berichtet hast, weil der Rechner Chris, ich glaube, der hat dich da auch so ein bisschen begleitet und der hat oft was verzögert. Ich glaube, der hat ein paar Mal besucht dann in Innsbruck. Also für alle, die den jetzt nicht so gut kennen, es ist auch eben ein Trainer in Oberösterreich, lebt da im, ich glaube, Raum PR irgendwo, oder? Schwertberg.
Genau, genau.
Und der hat die einfach verfolgt und der hat immer so neue Trainingsmethoden dann berichtet und so und war da halt Feuer und Flamme und der Alex, der macht das so und so in Tirol und ich glaube, das war schon eine coole Zeit auch für alle und jeder war so ein bisschen stolz, der Alex hat es geschafft. Und du bist dann nach Tirol gekommen und wie war so der Start, beziehungsweise wie hast du die Zeit empfunden bezüglich Spielen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man dann als Junge da reinkommt und alle anderen sind halt gestandene Profis und Legionäre, dass das vielleicht auch nicht immer ganz so einfach ist.
Ich meine einmal vorweg, wir reden jetzt zwar über meinen ganzen Weg dorthin und da haben wir natürlich viel mehr begleitet, als wie du vorhin gefragt hast, wer eben mein erster Trainer in Wels war, der Trappmeier Klaus. Also wir haben auf dem Weg sehr viele begleitet und daraufhin muss ich natürlich schon sagen, also irgendwen werde ich wahrscheinlich vergessen, da jetzt zu erwähnen oder so.
Ja, weil, ja.
Also das irgendwie nicht persönlich nehmen oder weil du eben gerade den Rechner Christian erwähnt hast, der hat mich natürlich auch maßgeblich dazu begleitet, weil der in die letzten 2 Jahre damals, ich glaube 2 Jahre waren es, wo er unser Trainer war in der 2. Bundesliga in Wels und der hat auch mit Innsbruck so ein bisschen verhandelt, will ich jetzt sagen. Also der hat mir auch da dabei geholfen, dass da irgendwie kein Blödsinn dabei rauskommt und da bin ich natürlich auch sehr dankbar. Aber zu deiner Frage, ich meine, ich sage mal, die größte Umstellung war eigentlich das, was mache ich mit meiner Freizeit? Weil, wie gesagt, ich habe eine Lehre gemacht, ich habe 8-9 Stunden am Tag Vollzeit gearbeitet, bin dann von dort wohl ins Training und dann heim schlafen und nächsten Tag das Gleiche wieder. Und dann auf einmal stehst du halt um 8, ich habe 9 auf, gehst einmal frühstücken, dann hast du Vormittagstraining. Das dauert 1,5-2 Stunden, je nachdem, was halt am Programm steht. Und dann so zwischen 12 und 5 hast du halt einfach Zeit für dich. Danach halt wieder Training. Und für mich war es halt dann eigentlich so eine richtig zache Zeit, weil ich einfach nicht gewusst habe, was mache ich mit den 5 Stunden. Und alle anderen schlafen und ich bin halt da gesessen und ich habe aber nicht schlafen können, weil es einfach nicht gewohnt war. Und ja, also das war für mich so die größte Umstellung vom Amateur zum Profi. Und dann natürlich, wenn rund um dir nur Profis sind, ob das jetzt Italiener, Brasilianer, Slowaken oder was auch immer waren, so viel abschauen, wie es einfach nur gegangen ist.
Du hast natürlich Meistertitel gefeiert. Ich weiß nicht, ob du den Cup dann gewonnen hast.
In meinem letzten Jahr habe ich den Cup gewonnen.
Ja. Hast du gewonnen noch, ja. Mhm. Aber was ich voll beeindruckend finde, du bist dann Kapitän geworden, oder? Mhm. Sogar in der Mannschaft. Und das ist schon was, also obwohl das ja eine Legionärstruppe ist, dass man dann quasi die Mannschaft anführt, das ist schon beeindruckend. Oder wie bist du da gegangen? War das eine Ehre oder war das dann irgendwie eine Bürde? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Nein, also ich habe das schon eher als Ehre damals aufgenommen. Vor allem, weil du eben sagst, es ist trotzdem eine Legionärstruppe. Es ist ein Verein mit einer enormen Geschichte. Also die haben schon eine relativ schöne History dahinter. Und wenn man einfach schaut, wer halt so Kapitän war wie Daniel Gavan, der war doch relativ lang Kapitän, also hat das schon einen hohen Stellenwert, auch im Verein. Und es war schon eine relativ coole Aufgabe.
Voll. Also würdest du auf alle Fälle sagen, eine super Entscheidung, dass du hingegangen bist, das hast du eh schon gesagt. Und
definitiv. Also was Besseres hätte man eigentlich in dem Sinn nicht passieren können.
Mhm. Kannst du dir an einen Moment erinnern, der richtig geil war? Irgendein Spiel, wo du sagst, boah, das wirst du nie vergessen.
Es hat mehrere Momente gegeben, also es hat coole Momente in der Champions League gegeben, aber ich glaube, wenn ich jetzt einen Moment außerpicken müsste, war es sicher das Jahr, wo wir daheim im Meister gewonnen haben.
Mhm.
Das war in meinem 3. Jahr und das war in dem Sinn für mich auch was Cooles, weil ich eigentlich nicht in der Grundaufstellung geplant war. Und das war auch das Jahr, wo ich nicht zur Heim-Europameisterschaft fahren habe dürfen.
Mhm.
Und ja, bin dann nach Innsbruck gekommen und habe eigentlich von Anfang an gut performt und habe den Brasi quasi von Anfang an eigentlich nicht aufs Feld lassen, so in die Richtung, und habe das ganze Saison dann durchgespielt. Und wir sind dann daheim Meister geworden. Das war richtig cool.
Ja, cool. Ja, da gibt es sehr viele Theorien, gell, über diese Entscheidung von Warm damals, dass er die nicht nominiert. Ich glaube, nach außen war es ja dann so ein Thema, okay, hat die nur stärker gemacht dadurch, Aber natürlich, das kann auch kippen, wenn ein Mensch daran zerbricht. Aber du hast, glaube ich, den Willen gehabt wahrscheinlich oder die notwendige Einstellung, dass du sagst, okay, jetzt sage ich es euch jetzt erst rechts auf dort. Ob das jetzt gewollt war von ihm oder nicht, er behauptet, das war schon ein bisschen eine Taktik, wer weiß. Aber es ist im Endeffekt gut gegangen. Du hast dann einen richtigen Schritt noch in Tirol gemacht und hast dann eigentlich eine Riesenchance gekriegt, dass du quasi ins Ausland gehst.
Also kurz nochmal zu dem Sommer. Ja. Mhm. Ich bin ja mit Daniel damals aus Innsbruck nach Steinbrunn gefahren.
Mit Gavan
zur Vorbereitung. Und da hat es eigentlich angefangen, so quasi der Druck in mir, dass der einfach steigt. Weil wir haben natürlich 6 Stunden im Auto gehabt und haben geredet und er hat zu mir, ja, und es liegt eigentlich auf der Hand, dass du spielen musst und du musst dabei sein und bist eigentlich so gut wie gesetzt und er wird das mit mich auch schon machen und hin und her. Und da hat es eigentlich schon angefangen in mir, dass ein bisschen Druck aufgebaut wird. Mhm. Und dann habe ich auch von mir selber erwartet, dass ich irgendwie dabei sein muss, spielen muss und habe in dem Sommer irrsinnig viel gelernt. Aber ich war einfach nicht in der Lage, dass ich das aufs Feld bringe. Und das kann ich aber erst im Nachhinein sagen. Natürlich in der Zeit war es richtig zack, aber dass ich da nicht dabei war, war eigentlich das Beste, was mir passieren hat können. Und der Druck mit der EM einfach weg war, den ich mir eigentlich selber nur aufgelegt habe, sonst war eigentlich nie irgendwie, außer damals eben im Bus, mit Dani, aber sonst war irgendwie nie ein Thema, dass ich da spielen muss und hin und her. Ja, also wie gesagt, das bin ich mich eigentlich dankbar, dass er mich dann
genommen hat. Ja, man muss es so sagen, war die beste Entscheidung wahrscheinlich vom Teamchef damals, wer einen Superstar geboren hat. Mental natürlich und natürlich muss man auch sagen, gell, die körperlichen Geschichten, Fitness, Training und so weiter, was du dann alles eingesteckt hast, auch dass du nur besser wirst, das kann ja nicht der Teamchef machen, das warst natürlich du. Das darf man natürlich auch nicht vergessen an dieser Stelle. Aber komm mal auf das Kapitel, weil ich es sehr spannend finde und da gibt es ja ein paar Gerüchte, jetzt glaube ich, kannst du ein bisschen aufklären. Es war dann ein Angebot da von Nantes, aber du hast einen Vertrag bei Hypo gehabt, oder wie?
Genau, also ich kann mich nur erinnern, wie wenn es gestern war. Also es war, glaube ich, 2010 oder 2011. Wir haben in Wien mit dem Nationalteam gespielt und auf einmal kommt so ein kleiner Dicker zu mir und fängt an mit mir zum Reden. So quasi, ja, er ist Agent und hat mich halt spielen gesehen und wenn ich halt Zeit habe, würde er sich freuen, er ist bei uns im Hotel, dass wir einfach ein bisschen plaudern. Und dann bin ich zu ihm aufs Zimmer gegangen, haben wir ein bisschen geredet und er hat mir gesagt, ja, er weiß, er kennt die Situation, ich spüre nicht so viel im Verein, aber er hat mich vor 2 Jahren gesehen und hat mir genau den Ball im Endeffekt wiedergeben können, den was ich vor 2 Jahren in der Champions League in Roselare gespielt habe. Mhm. Und das hat mich irgendwie so fasziniert und irgendwie auch das Zeichen gegeben, dass der wirklich an mich interessiert ist und dass er gerne mit mir irgendwie zusammenarbeiten will. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann eigentlich sofort unterschrieben in dem Hotelzimmer, weil es mir einfach getaugt hat. Und im Endeffekt habe ich ja nichts zum Verlieren gehabt, weil entweder er findet man Verein oder nicht. Und er hat meine Situation auch kennt, dass ich einfach nur einen 3-Jahres-Vertrag gehabt habe. Oder halt in dem Sinn 2 Jahre plus 1. Und ja, dann ist es halt so weit gekommen, dass das 2. Jahr ausgelaufen ist, wo ich dann nur mehr die Option gehabt habe. Das war das 5. Jahr in Innsbruck, wo ich mit dem Leo eben geredet habe, das war eben dieser kleine Dicke, mein Manager, richtig cooler Typ, wo ich gesagt habe, okay, ich will eigentlich ins Ausland und er zu mir auch gesagt hat, also du wirst jetzt 26, wenn, also dann solltest du das jetzt machen, weil jünger wirst nicht und wenn jetzt andere anschaust, wie gesagt, ich spiele mit 18, 19-Jährigen, die teilweise auch Ausländer sind und also das, wenn dann jetzt. Und ich war eigentlich immer offen dafür, obwohl ich eben nur ein Jahr Option Vertrag gehabt habe in Innsbruck. Und dann hat sich eben das mit Nantes ergeben, dass ich das Angebot aus Nantes gekriegt habe. Bin dann auch zum Stefan und zum Hannes gegangen und habe gesagt, du, es schaut so aus, also ich hätte das Angebot aus Nantes, aus Frankreich und das würde ich gerne in Anspruch nehmen. Und ja, die waren natürlich nicht so begeistert und haben am Tag drauf, habe ich dann eine E-Mail gehabt in meinem Postfach vom vom Hannes, glaube ich, war das damals, wo einfach nur formlos drin gestanden ist, sie ziehen die Option und ich bleibe in Innsbruck. Nur ein Jahr.
Mhm.
Und weil halt im Vertrag drinnen gestanden ist, der Verein hat die Option, mit dem Spieler zu verlängern, quasi ob ich will oder nicht. Also es ist nicht auf beidseitigem Einverständnis, sondern der Verein kann bis zu dem Datum entscheiden, ob ich da bleibe oder nicht. Und natürlich darauf hat er mal das E-Mail geschrieben und dann haben wir sie natürlich des Öfteren nur mal getroffen. Und ja, im Endeffekt ist es halt darauf hinausgelaufen, dass ich einfach Ablöse zahlen habe müssen und bin dann nach Frankreich gegangen.
Ja, quasi eine Investition, weil du hast selber zahlt, wenn das stimmt. Und
selber zahlt, ja, aber indirekt, es ist mir halt einfach vom nächsten Vertrag abgezogen worden.
Okay. Ach so.
Mhm. Also ich bin jetzt nicht mit einem Koffer oder
ja.
Leistung habe ich auch nicht getätigt, aber es ist einfach, du unterschreibst am nächsten einen Vertrag und von dem Vertrag wird das dann einfach abgezogen.
Okay. Ja. Aber im Endeffekt, wie gesagt, eine Investition. Weil
definitiv.
Im Normalfall kommt wieder was zurück und ich glaube, das war eine super Entscheidung, auch wie der Agent wahrscheinlich gesagt hat. Wenn dann jetzt in einem Alter, wo du vielleicht dann nicht mehr einfach sowas probierst, sondern du hast schon gewusst, okay, das ist und wenn dann jetzt.
Ja.
Und was ja auch auf der Thema ist, gerade der Philipp Schneider, ich weiß nicht, ob du mit dem bezüglich dem Thema mal gesprochen hast. Er hat zum Beispiel auch gesagt, dass oft so Junge eine Chance kriegen, beim Agenten zu unterschreiben, aber die ja dann eigentlich nur der Hundertste auf der Liste sind. Und das heißt, der Agent, ich meine, natürlich in deiner Situation, der hat sich mit dir beschäftigt, der wollte, dass du einen guten Verein kriegst, der setzt sich für dich ein. Aber wenn du der Hundertste auf der Liste bist, hat er gemeint, ist gescheiter, du hast keinen Agenten, machst du mal dein Ding und schaust dann vielleicht, kannst du ja über irgendeinen Trainer, über so Kontakte auch zu einem Verein kommen und bist aber nicht quasi nur damit, der halt eine Provision kassiert, auf irgendeiner Liste drauf.
Ist lustig, weil du jetzt den Philipp Schneider erwähnst, ich habe die Folge natürlich gehört und habe
auch
mein Teil dazu gedacht. Die Sicht von Philipp ist natürlich richtig in einer Art und Weise, aber ich denke, in einer jetzigen Zeit ist es fast unmöglich, ohne Agent in einen guten Verein zu kommen. Oder als am Land, wo wir jetzt herkommen, wo Volleyball nicht so einen hohen Stellwert hat, wo wir nicht so ein gutes Nationalteam haben, dass wir VNL spielen können, wirst du einfach nicht von den Top-Clubs gesehen. Es ist einfach so. Und natürlich mit Innsbruck hat man halt damals die Chance gehabt, dass du halt zumindest in der Champions League spielst. Und da kann es dann schon passieren, dass du von anderen Vereinen gesehen wirst und von anderen Sportdirektoren von diversen Vereinen. Aber ich muss klipp und klar sagen, ohne Manager wäre ich nie nach Perugia gekommen.
Ja, ich glaube, das ist schon eine andere Liga, gell? Also du redest jetzt wirklich von den Spitzenclubs, die Champions League gewinnen können. Ich glaube, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Aber es ist halt oft so, dass der erste Step vielleicht jetzt auch manchmal auch nicht so gute Liga ist. Und dann verdient er der Agent damit. Also wenn er die jetzt natürlich nach Perugia bringt, dann kannst du sagen, hey geil, das hätte ich ohne die nicht geschafft. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie zu nahe treten, aber wenn er die in die bulgarische zweite Liga bringt, dann hat er die auch ins Ausland gebracht. Und du verdienst vielleicht auch ein bisschen Geld, aber das sind wir halt weit entfernt gell, von einem Top-Club. Das ist halt dann...
Definitiv. Ja, definitiv. Ja. Und deswegen, ich habe natürlich damals auch mit Micha drüber geredet, über die Agentur, die was damals auf mich zugegangen ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen eine exklusivere Geschichte.
Ja.
Also das sind zwei Italiener. Und im Endeffekt suchen sie die Spieler aus und nicht. Also wenn du jetzt ins Internet gehst und ich glaube, nach sie suchst, wirst du nichts finden. Mhm. Weil sie einfach so die Philosophie vertreten, die was du eben auch gerade gesagt hast, dass wenn du hunderte an Spieler hast, dass du nicht dich um jeden kümmern kannst. Mhm. Und die haben einfach nicht so viele Spieler, sondern einfach, ja, ich meine, sicher haben sie viele Spieler, aber jetzt nicht übertrieben so viele Spieler wie andere Agenturen 5, 6, 700 Spieler haben. Und da wird es richtig mühsam, dass du wirklich individuell betreut wirst.
Ja, voll. Nein, voll. Also ich glaube eben beide. Der Philipp Schneider hat einen Punkt und du hast, glaube ich, auch einen Hauptpunkt, dass du halt, wenn du das Niveau hast, so wie du gehabt hast, dann ist das ganz was anderes, glaube ich, wie du bist der junge 18-Jährige, der halt den ersten Step im Ausland will, egal was für Ausland.
Ja.
Weil, ja.
Also es kommt in erster Linie, glaube ich, darauf an, was du als Spieler für ein Ziel hast. Und weil ich schon der Meinung bin, dass beides irgendwie ein bisschen stimmt. Also ohne Athlet geht es nicht, aber es geht doch auch irgendwie.
Ja, voll.
Aber es kommt da ganz drauf an, was deine Ziele sind.
Ja, und deine Ziele waren eben klar. Nantes war ja eigentlich dann nur ein Zwischenstopp, kann man sagen.
Ja, ich sage mal so, ich habe in Nantes einen 2-Jahres-Vertrag gehabt.
Mhm.
Und wir haben eigentlich eine relativ gute Mannschaft gehabt. Nur haben wir eine richtig schlechte Saison gehabt. Also wir haben echt schlecht gespielt und eigentlich um einen Abstieg. Und in der letzten Runde ist es eigentlich klar gewesen, dass wir nicht absteigen. Und der Trainer, der eigentlich kein Wort Englisch gesprochen hat, sondern nur Französisch und Tschechisch, weil er Tscheche war, hat mir dann quasi über einen Sportdirektor quasi vermittelt, dass ich mich eigentlich nicht mehr in der Mannschaft haben will und dass ich das Geld nicht wert bin und dass ich eigentlich was anderes mir suchen soll.
Wow,
okay. Das war schon so ein bisschen ein Watschen. Und aber auch wieder, auf der anderen Seite bin ich ihm dankbar, dass er mich weggeschickt hat. und ja, mir einfach so die Chance ermöglicht hat, dass ich nach Italien komme.
Wahnsinn, das ist eigentlich wirklich ein Ding, das sich da bei dir durchzieht. Also ein Schritt zurück, zwei Schritt vier. Das ist echt, wiederholt sich immer wieder. Ja, und wie war der Moment? Da kommt ein Anruf vom Agenten. Du hast Angebot quasi aus der italienischen Serie A.
Genau.
Nicht schlecht, oder?
Na sicher. Also, ich meine, ich kann da auch nicht sagen, warum, aber meine erste Intention aus Innsbruck weg war eigentlich immer so Richtung Frankreich. Also okay. Ich weiß nicht, warum oder was mir eigentlich dazu gebracht hat, dass ich nicht sage, zum Beispiel, ich bin nach Italien. Mhm. Aber es war irgendwie, ich war noch nie in Frankreich vorher, ich habe nie was mit Frankreich am Hut gehabt oder sonst irgendwie. Man hat einfach immer wieder gehört, Frankreich ist eine super Liga und es ist alles so sicher dort und auch mit Vereine und ja, keine Ahnung, also deswegen dürfte mir irgendwas nach Frankreich irgendwie gelotzt haben und ja, aber dass dann Italien als nächster Schritt dann vor der Haustür steht, ist natürlich richtig cool gewesen.
Und die erste Station war eben Padova, hast du schon im Vorgespräch gesagt. Und wie war die Zeit in der Serie A? War das dann eine Umstellung oder war in Frankreich die Stimmung und das Ganze eher schon so cool, dass du gesagt hast, okay, das war eigentlich dann ähnlich wie in Frankreich?
Nein, also Volleyball in Italien wird natürlich anders gelebt und auch die Mentalität ist einfach ganz andere gewesen. Was man sehr nur in Erinnerung ist das gewesen. Erstes Training, 6 gegen 6 gespielt und es war ein Junge in der Mannschaft, weil wir halt nur auf einen Amerikaner gewartet haben. Und ich springe zum Block, er greift an, er springt um und ich hupfe ihm drauf und knick um. Somit war die ganze Vorbereitung quasi, war ich außer Gefecht, also ich bin 5 Wochen auf mich bringen können. Und im Endeffekt ist da der Verein auch auf mir zugekommen und hat gesagt, du, wenn es während der Saison wäre, würde man natürlich anders mit dem umgehen, aber ich habe halt einfach so einen Knöchel gehabt und einfach nicht aufsteigen können, weil es natürlich auch das erste Mal war, auf dem Sprunggelenk. Und haben mir die Zeit gegeben, dass ich da wirklich gut recover von dem und habe dann im Endeffekt der Wochen, bevor die Saison dann losgegangen ist, zum Trainieren angefangen. Habe dann eh die ersten 2 Spiele, glaube ich, nicht gespielt und bin dann eingestiegen und es war eine richtig coole Saison. Also das Ziel war eigentlich vom Verein, ich glaube, im Vorjahr waren es öfter, wenn ich mich nicht täusche, und das Ziel von dem Verein war eigentlich, dass sie um eine Position besser sind als im Vorjahr, weil die sind gerade aufgestiegen von der A2 in die A1, also das Jahr vor mir war die erste Saison in der ersten Liga. Und es ist eigentlich ein sehr junger Verein, was die Spieler betrifft. Also wenn man jetzt auf den Verein hinblickt, es sind immer wieder Spieler von dort einfach weggegangen in große Vereine. Und eine Position wollte der Verein besser werden, also ich glaube 10. war das dann gewesen und am Ende des Tages sind wir dann 7. gewesen und haben Viertelfinale gegen Modena gespielt im Playoff und das war richtig cool. Also erstes Spiel haben wir dort verloren und dann das zweite Spiel daheim haben wir 3-1 gewonnen gegen Konsorte Engapet und Bruno damals. Also es war richtig cool.
Ah ja, vor allem warst du vorne dabei bei den Superstars eigentlich, gell, im Volleyball. Warst du eigentlich immer schon so die guten Spieler auch verfolgt eigentlich? Also hast du Spiele angeschaut zum Beispiel von der italienischen ersten Liga, wie du nur in Tirol warst und so? Warst du da ein richtiger Volleyball-Fan auch?
Um ehrlich zu sein, nein.
Ja, ich also, nämlich auch. Also ich meine jetzt gar nicht irgendwie respektlos oder denen gegenüber, aber ich habe mir auch eigentlich nie so richtig ein ganzes Volleyballspiel in der Serie A angeschaut oder so.
Nein, also, weil du gerade eben Innsbruck erwähnst, wir sind, glaube ich, im Bus gewesen und der Kaletti ist bei uns drin gesessen. Ja, und sie schauen irgendwie gerade Livestream oder Live-Ticker von italienischen Supercup und haben einfach Namen erwähnt, die ich einfach noch nie gehört habe. Ja. Und dann 5 Jahre später spiele ich gegen die. Also es war dann schon richtig cool.
Ja, voll. Nein, eben drum. Und dann eigentlich auch bei mir ähnlich, wie du dann eigentlich gespielt hast in Italien oder jetzt zum Beispiel auch, wenn irgendein Spieler halt, wie der Pippo, der spielt dann in Frankreich, dann schaue ich mir halt hin und wieder mal ein Spiel an oder habe mir damals ein Spiel angeschaut, weil man halt euch kennt so ein bisschen. Aber vorher war das eigentlich nicht so, gell? Und dann merkst du, das sind richtige Superstars. Und dann bist du ja, war das ein Jahresvertrag bewusst eigentlich von Padua? Weil du warst auch eine Saison dann, oder?
Sind wir wieder bei dieser vertraglichen Geschichte gewesen, wo ich ein bisschen einen Klick gehabt habe. Ich habe einen Jahresvertrag gehabt und habe eigentlich eine ganz stabile Saison gespielt. Und dann kommt das Derby mit Verona, weil die dann einfach aus der gleichen Region Venetien kommen. Und das wird immer so ein bisschen aufgepasst. Und wir spielen daheim gegen die. Gewinnen das Spiel 3-1, ich bin MVP geworden. Und am gleichen Abend ruft mich mein Manager an und sagt, egal was der Verein jetzt zu dir sagt, weil die werden die morgen sicher holen, die werden sicher mit dir jetzt verlängern wollen, und aber egal was die jetzt sagen, halt im Ballflach, horchst da an, und aber sag jetzt einmal noch nicht zu. Und habe ich natürlich dann auch gemacht, und es ist natürlich auch so eingetreten, wie er gesagt hat, die haben mich hingeholt, haben mich halt gelobt und alles super leibern und sie würden gerne mit mir weitermachen und ja. Am Ende des Tages ist es aber dann so gewesen, sie haben mir ein Angebot gemacht und rein aus Prinzip wollte ich einfach die Summe aufrunden. Auf eine normale Zahl, weil es einfach eine komische Zahl war. Also so im Sinne von, um es zu verdeutlichen, also das waren jetzt nicht die genauen Zahlen und ich will ja jetzt nicht irgendwie irgendwelche Summen reden, aber einfach so jetzt von 8 auf 10 oder von 18 auf 20.
Ja.
Also einfach, da ist es wirklich um wenig Geld gegangen. Und der Verein hat gesagt, nein, machen wir nicht. Und der Trainer, der ist dort geblieben und der wollte mich unbedingt halten und der hat zu ihnen gesagt, ihr seid sicher Vollidioten, der ist jetzt weg. Und ich habe aber, keine Ahnung von irgendwas, ich habe einfach nur Volleyball gespielt und war eigentlich auch ein bisschen nervös, weil ich halt ohne Verein da gestanden bin und ich halt schon zum Leo so und eigentlich sind wir deppert, weil ich könnte eigentlich da bleiben und es passt. Und
du würdest halt das wenige Geld ja auch geil finden wahrscheinlich. Ja. Also, ja.
Ja, und dann sind halt so Sachen gekommen wie irgendein Dorf in der Türkei ruft an und sagt, ja, sie würden mich gern hinholen, noch nie davon gehört. Wenn ich will, kann ich nächste Woche hinkommen, mir alles anschauen dort und den Vertrag unterschreiben. Und ich wollte dann eigentlich aber auch nicht in die Türkei und bin nicht dann bis Mai ohne Vertrag gewesen. Und auf einmal ruft Luca, das ist der andere Mann, also die sind zu zweit, wie gesagt, der andere an und sagt, du, Verona und Perugia wollen die haben.
Wahnsinn.
Und dann so, ja, geil. Im Endeffekt ist es halt dann Perugia geworden.
Ja, war auch klar, oder? Oder? Ja. Wer war damals in Verona? Ich meine, die haben auch immer
sehr gute Mannschaft. Der Trainer war der Gianni dort.
Ah, ja.
Also es ist war interessant gewesen. Definitiv. Ja. Und ja, wie gesagt, dann ist Perugia gekommen und man habe ich nicht lange überlegen müssen.
Geil, oder? Zaitsev, Antanasevic und so weiter und De Cecco. Also ein richtiger, also eigentlich die Superstars.
Das war wieder so eine Geschichte. natürlich habe ich in dem Bewusstsein unterschrieben, ich werde dort hingehen, um zu trainieren. Und ich werde das Spielfeld wahrscheinlich nicht so oft sehen.
Ja.
Was sich dann ein bisschen natürlich anders herauskristallisiert hat, der Tanasiewicz auf Diogo hat ein OP gehabt am Schienbein, also der hat irgendwie so einen Ermüdungsbruch gehabt und der hätte eigentlich ab September wieder fit sein sollen, nur hat sich das hinausgezögert. Also geplant war natürlich er auf Diogo, Saitsev und Russell auf Außen und ich.
Genau.
Und wir waren, ich kann mich erinnern, mit dem Nationalteam in der Türkei und haben dort EM-Quali gespielt. Und auf einmal ruft mich der Teammanager an und sagt, du, der Präsident hat mir gerade gesagt, du musst morgen nach Perugia kommen, weil wir spielen in 10 Tagen Supercup und du sollst Supercup bei uns spielen. Und ich so, ja, aber ich bin im Nationalteam. Und was denn normalerweise ist es ja so, auch wenn du irgendwo einen Vertrag hast, ist Nationalteam drüber. Also da kann der Verein gar nichts tun, wenn du im Nationalteam spielst oder einen Wettkampf hast, musst du für das freigestellt werden.
Ja, ich glaube, ja.
Und im Endeffekt habe ich dann einen Schneider geholt, in Micha geholt, den Dani geholt. Ich glaube, dass der Dani dann noch dabei war. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Wurscht. Auf alle Fälle halt die einfach die Älteren im Nationalteam waren und habe denen die Situation erklärt, weil nämlich nach dem Turnier in der Türkei noch ein Turnier in Holland war. Und habe denen die Situation erklärt, dass ich halt einfach die Möglichkeit habe, in Italien den Supercup zu spielen. Und ich im Endeffekt das gern machen würde, weil die Chancen, dass wir uns dort qualifizieren, nach dem Turnier in der Türkei nicht mehr wirklich gut waren. Und die haben alle natürlich voll einsichtig gesagt, ja, ganz klar, also
sicher.
Ja, dann habe ich am gleichen Abend nur mein Flugticket gebucht, von Wien nach Rom und habe das dann gemacht. Und ja, komm zum Verein und es war natürlich, du gehst in die Halle rein und am ersten Tag haben wir gleich einmal ein Testspiel gehabt, auswärts in Siena, glaube ich, war das. Ich habe irrsinnig schlecht gespielt, und weil ich einfach nicht zum Aufwärmen gekommen bin. Also das war sicher auch ein Mitgrund, weil du stehst einfach, also oder du sitzt am Boden im Kreis zum Aufwärmen, neben dir Russell, gegenüber von dir der Dzeko, dort der Saitsev, dann der Atanasiewicz und einfach alle die, was auch vorher in Rio Medaillen gewonnen haben. Und also, wo du halt einfach denkst, okay, so quasi zwick mich, bin ich jetzt wirklich da.
Ja.
Also das war, man rinnt mir jetzt noch die ganz laut
runter. Ja, ich krieg gar ganz laut gerade.
Das war richtig ein cooler Moment und ja, würde ich nicht missen wollen.
Und habt ihr denn gewonnen im Supercup?
Supercup war in Modena, erst, also das Halbfinale haben wir gespielt gegen Lube, das haben wir gewonnen. Und das Finale gegen Modena haben wir 3-2 verloren und wir waren aber im fünften Satz 8-3 vorn.
Okay.
Also richtig bitter.
Ja. Ja, das ist bitter. Ich habe mir jetzt einmal notiert, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, vielleicht kannst du mich da ein bisschen dann eines Besseren belehren, dass so ein bisschen diese Ausländerregelung dann eigentlich auch ein Problem für die dargestellt hat, weil der Saitsev dann quasi Italiener war, oder ist ja Italiener quasi, und der natürlich dann auch aufgrund von dem gesetzt war, der hat eigentlich fast dann immer spielen müssen.
Natürlich war die Ausländerregelung ein bisschen ein Thema, und da muss ich schon auch dazu sagen, der Faktor Glück hat natürlich sehr viel auch mit dem zu tun gehabt, dass ich so viel Spielzeit gehabt habe. Weil, wie schon erwähnt, ich war jetzt nicht in der Planung drinnen, dass ich zum Beispiel Supercup spiele. Und also da muss ich schon sagen, Faktor Verletzung von anderen Spielern hat schon auch seinen Teil dazu beigetragen, dass ich so viel Spielzeit gehabt habe. Auf der anderen Seite musst du natürlich dann liefern. Das ist das eine. Das andere ist das, wie dann der andere wieder fit war. Auch dann der Russell war verletzt, wo ich dann gespielt habe, ist der dann wieder fit gewesen und auf der Bank gesessen, weil es mir einfach gelaufen ist. Und ich denke, ja, natürlich habe ich am Anfang die Maßen gehabt, dass sich wer verletzt hat, dass ich Spielzeit gekriegt habe, dass ich das zeigen habe können, was ich drauf habe. Und auf der anderen Seite musst du halt dann auch abliefern.
Ja, voll. Also die Chance ist das eine, aber ich glaube, da bestehen, das ist ja dann fast nur schwieriger, wie dass du mal eine Chance kriegst.
Im zweiten Jahr war es dann so, die Mannschaft ist ziemlich gleich geblieben. Das Einzige, was sie verändert hat, war ein Mittelblocker und ein Libero. Und in der Saison habe ich das Spielfeld so selten gesehen wie noch nie. Also das war eine richtig zarte Saison. Habe am Anfang, ich glaube in der Champions League Quali ein Spiel gespielt, nicht gut. Dann Rückspiel, so lala. Also ich habe schon hin und wieder Einsätze gehabt, aber einfach nicht gut gewesen. Und ich habe mich halt dann mit dem auseinandersetzen müssen, habe dann auch mit dem Schroff für uns so geredet, also Mentaltraining gemacht. Und habe halt dann einfach gecheckt, dass meine Aufgabe ganz eine andere ist im Endeffekt. Und zwar, meine Aufgabe war in dem Sinn, ich muss bereit sein für eine Annahme im Spiel oder im Satz, für vielleicht einen Angriff im Satz. Und habe das eigentlich dann im Endeffekt auf den Punkt gebracht. Also ich bin dann in die wichtigen Spiele, also wie zum Beispiel im Cup, Halbfinale, Cupfinale, immer wieder für einen Ballwechsel eingewechselt worden, wo einfach irgendwie entscheidender Moment war, sei es Läufer 1 für Natanasiewicz gewesen oder sonst irgendwie einfach, um die Annahme zu stabilisieren. Und auf das habe ich halt dann richtig gut aufbauen können. Und dann ist der Moment gekommen, wir spielen letztes Ligaspiel gegen Ravenna. Da, wo damals der Pauli gespielt hat und seine Bombensaison gehabt hat. Und wir spielen
Europacup gewonnen und sogar.
Genau, und wir spielen das Spiel gegen Ravenna und beim Aufwärmen zieht sich der Russell im Oberschenkel einen Muskelfaseranriss zu.
Boah, beim Aufwärmen.
Kann nicht spielen. Ja, was passiert? Ich muss spielen. Spiel haben wir eigentlich 3-0 oder 3-1 klar gewonnen. Und es war das letzte Spiel in der Saison. Und damit ist auch klar gestanden, dass wir gegen Ravenna Playoff spielen. Erste Runde. Und zugleich ist aber am Spielplan gestanden Champions League Viertelfinale oder Achtelfinale. Playoff auf jeden Fall. Gegen Ankara Halkbank. Und Russell verletzt. Ja, was ist? Ich muss spielen. Im Endeffekt haben wir dann ich habe gespielt die ganze Viertelfinalserie gegen Ravenna, Viertelfinale gegen Halkbank, Hin- und Retour und Halbfinale gegen Trento habe ich auch die Serie gespielt, oder zumindest die halbe der Serie und der ist damit auch fit geworden. Also im Endeffekt ist mir richtig gut gelaufen in dem Moment und dann in der Finalserie gegen Lube. Das erste Spiel haben wir daheim gewonnen, das zweite Spiel auswärts verloren. Das dritte Spiel daheim habe ich dann gespielt, haben wir gewonnen. Das vierte Spiel auswärts habe ich nicht gespielt, haben wir verloren. Und im fünften Spiel, im entscheidenden Spiel, habe ich daheim, habe ich wieder gespielt und dann gewinnen wir das einfach 3-0, das Finale. Und
Wahnsinn.
Und habe mir halt einfach gesagt, so die Ausdauer und vor allem auch mit dem Gewissen, was einfach der Aufgabe ist in der Mannschaft, die Ausdauer zu haben, dass man vor allem geduldig bleibt, ist sowas von wichtig und natürlich musst du abliefern, ist klar, wenn du die Chance kriegst. Genau das habe ich gemacht und natürlich haben mir auch meine Mannschaftskollegen dabei geholfen, also das ist, steht außer Frage und auch der Trainer hat mir richtig viel Vertrauen geschenkt, weil man spielt mit dem dritten Außenangreifer das wichtigste Spiel in der Saison und das war das
Wahnsinn.
Und ja, also es war richtig cool.
Ja, unglaublich und wirklich ein ganz lauter Moment jetzt wieder. Und für alle, die jetzt nicht so drinnen sind im professionellen Volleyballbereich, weil es hören natürlich auch viele, die jetzt freizeitmäßig Volleyball spielen. Wir reden da von, ich sage immer, der NBA des Volleyballs. Das heißt, das ist, wie wenn du es bei Lakers spielst, bei den Top-Teams in der NBA. So verzögerst du das jetzt quasi, wie wenn du, ja, erste Liga in Österreich ein bisschen und dann Viertelfinale gegen die und dann spielst du gegen Lube und im Halbfinale und dann gegen Trento und ja, da haben wir dann halt gewonnen. Also das ist schon, dass man das ein bisschen einordnen kann, das ist Creme de la Creme und du bist da vorne dabei und gewinnst Titel. Ich meine, das ist, ja, kann man eigentlich nicht beschreiben und Hut ab vor der Karriere, die natürlich dann auch noch weitergegangen ist.
Ich habe damals einen Vertrag unterschrieben, eben, das war auch wieder eine coole Geschichte. Bei Perugia auch wieder so ein 1+1 Jahresvertrag, meinen ersten dort. Und wie gesagt, ich habe in der Saison eigentlich, hätte ich nicht viel Spielfeld sehen sollen, habe dann trotzdem viel gespielt, eh schon, wie erzählt. Und im Jänner holt mir der Präsident in sein Büro. Mhm. Mein Manager, natürlich haben wir vorher darüber verhandelt, vertragstechnisch. Und im Endeffekt hätte der nur hergehen müssen und sagen, ja passt, ich ziehe die Option, ich verlängere die um die gleichen Konditionen für ein Jahr. Und der ist hergegangen, hat im Endeffekt meinen Vertrag genommen, hat ihn zerrissen und hat mir einen neuen 2-Jahres-Vertrag hergelegt. Und das okay. War halt dann schon richtig, richtig cool, weil wie gesagt, im Endeffekt hätte er mich nur
verlängern müssen zu dieselben Konditionen.
Genau. Und ja. Also das war ein richtig cooler Moment in meiner Karriere und hat mir auch wieder gezeigt im Endeffekt, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Und ja, das dritte Jahr in Perugia war richtig zack. Also eigentlich war geplant, dass ich mehr spielen sollte. In dem Jahr ist der Leon gekommen. Mhm. Und es ist eigentlich so ausgeschrieben gewesen, dass wir jetzt Champions League gewinnen sollen. Und ja, anstatt dass ich heute halt gespielt habe, war ich auf dem Operationstisch und habe mir quasi einen Bandscheibenvorfall zugezogen und ja, 4,5 Monate Therapie gemacht. Und
aber beim Verein, gell? Das hast du es dann beim Verein machen können, die haben die da.
Genau, also die Verletzung, ja, ist blöd hergegangen, ist ein bisschen was Nationalen passiert und dann auch im Verein. Und habe dann in Milano die Operation gemacht und das ist alles super, super verlaufen.
Ja, vor allem Kreuz, gell, das ist schon zach. Also, wenn du da mal was hast, da tut jede Bewegung weh, da muss man auch wahrscheinlich mental extrem stark sein, dass man da rauskommt.
Ja, ich sage mal so, als Volleyballer hat man Knieweh, Schulterweh, vielleicht einmal ein Sprunggelenk oder so, oder irgendwelche Sehnen, aber und da lässt sich aber spülen, also so ist es nicht. Aber wenn du mal am Rücken was hast, geht gar nichts.
Ja.
Also Rücken ist so ziemlich das Blödeste, was da glaube ich passieren kann.
Ja, glaube ich auch. Weil es bald aufheben schon weh wird eigentlich.
Ja, auf alle Fälle, die Saison war auch richtig zach, wie gesagt, 4 Monate Therapie. Und was aber dann auch wieder cool war eigentlich, der Trainer ist der gleich geblieben, also Lorenzo Bernardi. Und der hat sehr viel von mir gehalten. Ich brauche nur so viel sagen. Wir haben Playoff gespielt, wieder mal. Und zwar gegen Modena, Halbfinale. Um die Meisterschaft. Und im Viertelfinale gegen Monza war ein sehr komischer Moment. Und zwar der Zuspieler aus Monza hat unseren Diogo beim Verabschieden angespuckt.
Was? Okay.
Ja. Und die sind natürlich dann ein bisschen in der Reiberei gekommen. Und unser Diogo ist dann für 3 Spiele gesperrt worden und der andere Zuspieler von Monza 7 Spiele gesperrt worden. Mhm. Und die Liga hat das schon so ein bisschen mit einem Hintergedanken gemacht, weil sie genau wissen, wir werden Revision erlegen und das Maximale, was oder was du durch die Revision erreichen kannst, ist, dass die Strafe halbierst. Mhm. Und das heißt, du kannst das auf 1,5 Spiele legen, dann kannst du ein bisschen was zahlen, aber du kannst das nicht komplett auflösen. Das heißt, er ist mindestens 1 Spiel gesperrt. Also in dem Fall Atanasiewicz. Und wir haben damals Modena eben im Halbfinale gehabt und die waren richtig gut. Also die waren in dem Zeitraum auch sehr gut besetzt. Und wir stehen ohne Diego da. Oder halt nur mit zweiten Diego quasi. Was macht Lorenzo Bernardi? Wir spielen mit 3 Außen. Obwohl ich halt von einer Verletzung zurückkomme und im Endeffekt nicht wirklich viel Spielzeit gehabt habe. Also ich habe Ende Februar wieder angefangen, quasi Spiele, also am Court zu spielen. Trainiert habe ich schon länger. Aber so richtig jetzt Wettkampf habe ich nicht gehabt. Und im Endeffekt habe ich dann das Heimspiel als Diego gespielt und bin halt im Endeffekt Außenannahme gewesen. Aber jetzt ohne irgendwo anders nur mal eine Baustelle aufzureißen, hat er halt mich auf Diego gesetzt und mit 3 Außen gespielt.
Und ja, wer war das zweite Diego leicht?
Holländer.
Ah, okay.
Holländer, den er in der Saison nicht wirklich viel Spielzeit gegeben hat. Und bei mir hat er halt dann doch irgendwie gewusst, was er an mir hat. Und hat mir halt dann auch wieder irgendwie, ja, das Zeichen gegeben, okay, der hält wirklich was von mir und er vertraut mir und es war richtig cool dann auch.
Und wie ist der gegangen, Diego?
3-1 haben wir das Spiel gewonnen.
Geil.
Vor allem, wie gesagt...
Hinterfeld 1 und so ist nicht so leicht wahrscheinlich.
Nein, also ich habe Hinterfeld nicht angegriffen, sondern okay. Wenn ich im Hinterfeld war, ist, ich glaube, Leon oder einmal Russell auf Diego gegangen und ich war auf der 6 und bin halt über die Pipe. Ja. Aber wie gesagt, er wollte jetzt mich nicht auf die 4 stellen und zum Beispiel den Leon oder den Russell auf Diego setzen, weil dann tut er die wieder auf eine andere Position und reißt
ist
wieder
klar.
Was ab. Und so lässt er denen eine gewohnte Position spielen und setzt mich einfach auf Diego und du kannst ja dann während dem Spiel rotieren in der Annahme, wie du dort dann da stehst.
Ja,
und ich glaube eigentlich. Es war nicht Russell, es war Lanzer damals noch auf der 4. Also das war schon ein sehr entscheidender Moment und im Endeffekt haben wir die Serie im 5. Spiel daheim gewonnen.
Boah, okay, geil.
Genau, und ja, und nach dem Jahr ist es dann für mich nach Piacenza gegangen. Also ich habe einfach gemerkt, eben durch diese Ausländerregelung, weil ich habe damals dann den Lanzer vor mir gehabt und oder mit mir und den Leon und ich habe gewusst, okay, es ist so ein bisschen eine fragliche Geschichte, weil Leon wird er fast nicht auswechseln, weil der kostet einfach zu viel Geld. Und wenn ein Lanzer für mich auswechselt, muss er
ein Problem mit der. Ja.
Und ich meine, es wäre vielleicht gar nicht so viel Unterschied gewesen von den Mittelblockern her, aber es ist trotzdem einfach ein Unterschied. Und ich habe dann damals für mich die Möglichkeit in Piacenza gekriegt. Die sind aufgestiegen von der zweiten in die erste Liga. Wer sich im Volleyball ein bisschen auskennt,
Traditionsclub.
Genau. Und die haben aber ein finanzielles Problem gehabt, quasi. Der Verein ist in Konkurs gegangen. Und dann ist ein neuer Sponsor gekommen, eben dieses jetzige Gas-Sales. Die haben den kompletten Verein übernommen, haben sie die Lizenz für die Adur gekauft und wollten halt sofort wieder aufsteigen. Und ja, und seitdem, wer jetzt im Volleyball verfolgt, geht es bei denen ziemlich bergauf.
Sind wieder voll da.
Und haben eigentlich eine relativ gute Mannschaft gehabt. Und ja, dann ist Corona gekommen.
Ja, wie viel der Satz dann waren mit Piacenza? Weißt du das noch?
Nein, es ist die Liga abgebrochen worden.
Also was war jetzt denn in der Liga?
Ich glaube, wir waren so um einen 9.
Okay, also um einen Playoff-Platz quasi dabei. Ja, und Corona hat natürlich dann alles durchgerüttelt, gell?
Das war im Endeffekt das Ziel, also im Endeffekt, dass man ins Playoff reinrutscht.
Ja,
okay. Erste Saison wieder in der A1, machst doch eine Investition wieder und das war schon das Thema, dass wir in die A1 wieder kommen. In die A1, ins Playoff.
Ins Playoff, ja.
Und dann, wie gesagt, ist so weit gekommen, dass der, wie sagt man, Patient 0, 16 Kilometer von mir quasi entdeckt worden ist.
Ah, wirklich? Das war also bei euch dann da in der Gegend. Das heißt, es war da schon klar, dass das bei Piacenza dann auch nicht weitergeht, oder wie? Hast du einen Jahresvertrag gehabt, oder? Wahrscheinlich.
Nein, ich habe da auch wieder eine Option gehabt auf ein zweites Jahr. Und ich hätte eigentlich schon geglaubt, dass ich dort bleibe. Aber die haben dann relativ aufgestockt. Also ich wäre wieder Zweiter, Dritter gewesen, so in die Richtung. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich habe jetzt die letzten Jahre immer um meinen Platz gekämpft, was mich sicher stärker gemacht hat, definitiv. Also ich möchte die Zeit nicht missen und für mich war es richtig cool, immer wenn vor mir zu haben, wo ich jedes Training einfach besser sein müssen als der. Und irgendwann habe ich mir halt dann gedacht, naja, eigentlich jetzt wieder sitzen. Ich meine, würde mir wahrscheinlich wieder ein bisschen besser machen, aber ich meine, irgendwann will ich halt dann spielen auch.
Und ja, sehr klar, ja.
Das war halt dann so das Thema, dass wir das dann aufgelöst haben und dann bin ich nach Halkbank gegangen, Ankara.
Genau, in die türkische Liga, auch ein Top-Club, muss man sagen, und war sicher auch keine Entscheidung, die du bereust, oder?
Also der Verein war so professionell aufgestellt, also kann man sich nicht vorstellen. Also das war unglaublich cool. Ich meine, Ankara, richtig große, schöne, coole Stadt. Leute alle super nett, also kann man überhaupt nichts sagen. Das einzige Problem, was wir gehabt haben, war halt einfach, dass es das Corona-Jahr war. Also das
ja, voll.
Erste Corona-Jahr, wo halt die Liga gespielt hat. Vor
keine Zuschauer, oder?
Ja. Und das war halt richtig zart und hat das Leben auch in Ankara nicht so einfach gemacht, weil natürlich jeder, der die Medien verfolgt hat, Türkei war halt einfach ein Land, die halt einfach die Restriktionen schon sehr hart gemacht haben für junge und alte Leute. Also du hast auch nicht wirklich was machen können. Und die Autobahn durch Ankara durch, also das ist so eine Stadtautobahn mit 5 Spuren, glaube ich, die ist jeden Tag gesperrt gewesen und alle paar Kilometer war so ein Militärstützpunkt, sage ich jetzt einmal, die was einfach jeden Tag kontrolliert haben. Und ja, also ich glaube, 15 Kilometer gehabt in die Halle und habe für das eine Stunde gebraucht. Einfach weil du durch die Stadt durch musst, auf die Autobahn musst und natürlich jedes Mal in so eine Kolonne reinkommst. Und ja, am Anfang war es sehr streng. Es ist dann natürlich, je länger die Zeit dann war, ist es natürlich immer ein bisschen lockerer geworden und die haben eh schon durchgewunken, weil sie die eh schon kennt haben. aber ja, das Leben war halt einfach ein bisschen eingeschränkter, weil du dann einfach nicht so viel machen hast können. Aber gerade jetzt so, weil die Saison hat relativ früh angefangen, also ich war im Juli schon dort. Also Juli, August, September war eigentlich noch alles offen und alles super. Und dann am Ende war es dann eigentlich eher wieder ein bisschen offener.
Du hast ja Frau und 2 Kinder, die Mina Jukic eben und zwei Kinder. Waren die da bei dir dann in der Türkei dabei?
Nein.
Oder ist es nicht gegangen?
Also Türkei war das erste Jahr, wo ich komplett alleine war. Also mit mir waren sie eigentlich nur deswegen, weil die Mina in der Karenzzeit war.
In Italien.
Was ja richtig cool war eigentlich. Also sie waren relativ viel bei mir. Und das war natürlich auch die Zeit, warum sie es nur umso schöner gemacht hat, weil ich einfach alles bei mir gehabt habe. Also es war ja wie ein zweites Daheim eigentlich.
Ja, das ist schon wichtig, das Umfeld, dass man sich wohlfühlt, auch wenn man eben, gerade wenn man im Ausland ist und die normale Familie, Freund hast, die alle nicht mit. Und wenn dann der engste Kreis bei dir ist, ich glaube, das pusht dann schon nochmal.
Das macht dann schon viel anders. Vor allem, wenn dann die Kids da sind, du kennst das eh, wird der Alltag schnell einmal vergessen. Und auch wenn das Training vielleicht nicht so super läuft oder du mal ein Spiel verlierst oder was auch immer und du heimkommst und du einfach dann diesen kindlichen Leichtsinn siehst und was halt wirklich wichtig ist im Leben, das ist dann schon richtig schön.
Ja, voll. Ey, wie du sagst, das ist in den ganz geilen Momenten ist super, wenn du den hast auch. Weil feiern allein ist auch schräg. Und aber das Wichtigste ist, glaube ich, eben, wenn man verliert und unten ist, dass man wen hat, einfach dem das egal ist. Und ich glaube, die Ehefrau und die Kinder, die mögen die nicht oder lieben die nicht, weil du Sportler bist, sondern weil du eben der normale Private bist.
Ja, jetzt wird aber schon mittlerweile so, wenn wir jetzt FaceTimen, also auch gerade mit den Kids und so, frage ich mich schon, ob ich jetzt gewonnen habe oder verloren habe.
Okay, aber.
Und dann kann ich mal schon wieder anhaken, so quasi, was, du hast schon wieder verloren?
Ja, gut, aber die meinen es vielleicht nicht so besser.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich kann jetzt wieder machen, das passt
ja. Ja, cool. Jetzt hast du natürlich schon ein bisschen das Jetzt angesprochen, bist nach wie vor aktiv in einer Top-Liga in Europa. Würdest du sagen, wahrscheinlich die zweitbeste oder sogar besser?
Das finde ich spannend, weil das hört man immer wieder, was ist die beste Liga der Welt? Aber man natürlich sitzt man dann da und denkt drüber nach. Aber ich frage mich dann selber eigentlich immer, an was messt es eigentlich?
Wenn es zum Beispiel so ausgeglichen ist, gell, da kann es ja auch oft richtig gut sein, die Liga. Wenn du oft ein Top-Team hast,
kommt
ist die Liga ja nicht gut.
Kommt jetzt dann darauf an, auf welchem Level es ausgeglichen
ist. Ja, aber stimmt.
Aktuell frage ich mich halt schon, was ist die beste Liga der Welt? Ich meine, auf was baust du es auf? Passt es auf die Spieler auf, was da sind, auf die Legionäre, auf dem Faktor, wie es ausgeglichen ist, auf. Ja, also wenn es auf das aufpasst, müsste eigentlich fast Polen die beste Liga sein, weil Polen hat heuer die Chance. Also
du bist jetzt in Polen, für alle, die das nicht verfolgen
genau,
oder
bin
die
jetzt, wissen, genau. Also ich bin nach Ankara nach Radom gegangen und von dort dann nach Lublin, wo ich jetzt die zweite Saison bin. Also momentan ist es so, die Champions League hat die letzten 3 Jahre polnische Mannschaft gewonnen.
Stimmt, ja.
Und heuer haben die Polen die Chance, dass jeden Bewerb gewinnen in der CEV. Also die haben den Challenge Cup gewonnen, im CF Cup sind sie im Finale und in Champions League sind sie auch noch immer im Rennen.
Mhm.
Also die haben theoretisch die Möglichkeit, dass sie jeden Bewerb gewinnen. Und dann fragst du halt auch wieder, welche Liga ist die beste? Ich meine, damals, wo ich zum Beispiel in Italien war, war es halt so, da waren, glaube ich, von den 50 Medaillengewinnern aus den Olympischen Spielen in Rio, waren, glaube ich, die Hälfte in Italien.
Mhm.
Ja, also es ist immer so ein bisschen eine Ansichtssache, glaube ich, welche Liga die beste ist. Also es hat jede Liga was, Italien definitiv und die polnische Liga, also ist richtig kompetitiv, also ist richtig zach. Ja, wir haben 16 Mannschaften in der ersten Liga und dann gibt es noch die zweite Liga, die hat auch 16 Mannschaften und das ist alles aber ein Profibetrieb. Also wenn du überlegst, die haben einfach 32 Mannschaften auf einem Level, die was Profis sind. Und in Polen, die haben so eine hohe Dichte an Volleyballern, also es ist extrem. Also es ist richtig arg.
Wie viel die Fankultur, oder? Das ist halt einfach ein richtiger Traditionssport.
Auch, also Volleyball ist in Polen Nummer 1.
Ja.
Mit Skispringer, also Skispringer ist auch sehr wichtig da. Aber wenn man jetzt zum Beispiel rausgeht und zu einer Tankstelle fährt, siehst du halt Volleyballer dort umhängen.
Mhm.
Und ja, es sagt, glaube ich, schon einmal viel aus über ein Land. Ja, dass du einfach überall die Volleyballer siehst. Weil das du angesprochen hast, Fankultur. Ich glaube, die Polen sind viel fanatischer, wenn es darum geht, Nationalteam.
Mhm.
Club auch, aber der Faktor Fernseher spielt da, glaube ich, eine sehr große Rolle mittlerweile, weil jetzt ist es die dritte Saison, wo Polsat Sport oder Polsat den Vertrag mit der Liga hat, dass die jedes Spiel, was quasi ist, im Fernsehen sein muss.
Mhm.
Somit sind am Tag maximal 3 Spiele und es wird im Endeffekt gespielt von Montag bis Sonntag. Also es sind jeden Tag Live-Spiele. Also ich glaube, es gibt vielleicht 2-3 Tage, wo es einmal keins ist, aber sonst ist jeden Tag Volleyball im Fernsehen. Und da überlegt man sich dann schon als Zuschauer, ob du an einem Montag um 8:30 in die Halle gehst oder ob du es im Fernsehen anschaust.
Ja.
Und das merkt man halt dann schon an Zuschauer.
Mhm. Aber das Interesse, glaube ich, kannst du nur so wecken. Da habe ich mal mit einem Spieler aus Litauen geredet. Weil in Litauen ist Basketball voll groß. Also ja, ähnlich wahrscheinlich wie Volleyball in Polen. Und dann hat er gesagt, das ist einfach der Hauptgrund. Wenn du den Fernseher in Litauen aufschaltest, also auftrast, da ist NBA, da ist litauische Liga, da sind die Letten, alle Tag quasi kannst Basketball schauen. Mhm. Und somit kennt sich jeder aus, weil du wirst mit dem konfrontiert. Ja. Und wenn in Polen halt das ähnlich ist, dann kann jeder mitreden. Und es gibt ja immer wieder die Theorie natürlich, Volleyball ist so ein schwerer Sport, keiner kennt sich aus, darum schauen es nicht so viele Leute, vor allem in Österreich auch. Wenn du natürlich Experte bist, kannst diskutieren, dann diskutierst du, wie du sagst, wahrscheinlich an der Tankstelle mit den Spielern drüber und dann entsteht ja sowas.
Definitiv.
Der negative Aspekt ist dann, wenn man die Leute dann halt nicht mehr in die Halle kriegt, weil sie daheim die ganze konsumieren.
Aber auf der anderen Seite, die Vereine lassen sich dann auch immer wieder ein bisschen was einfallen und ich denke, du musst dann eher in so eine Richtung, wie es im Beachvolleyball ist, dass du mehr bietest, als wie nur Volleyball.
Ja,
sei es irgendwelche Cheerleader, sei es irgendwelche kurzen Auftritte von irgendwem oder keine Ahnung. Aber was in Polen gerade so ein bisschen durchgeht, sind so Kinderspielplätze in die Halle.
Ja.
Also da sind hinterm Spielfeld sind so Trampoline und so Luftschlösser quasi aufgebaut und wo dann einfach sich die Kinder vergnügen können. Und das finde ich schon.
Das ist um und auf. Das haben wir in der Messehalle gehabt, immer Spielecke. Ich glaube, das ist vor allem für die ganz gern haben wir das gehabt, also so Hupfburg und sowas nicht. Aber einfach nur, dass die Eltern nicht den Grund haben, ich kann nicht zum Spiel gehen, weil ich habe ja heute das Kind. Ich meine, nichts Geileres wie ich kann mit meinem Kind zum Volleyballspiel gehen.
Ja, du als Elternteil kriegst dann wahrscheinlich vom Spiel nicht so viel mit, weil du mehr schauen musst, was das Kind macht, aber...
Aber eben, es ist trotzdem was, was du Zeit gemeinsam verbringen kannst.
Ja.
Ja, na, voll cool. Und jetzt, also im Vorgespräch haben wir das schon ein bisschen besprochen, du pendelst relativ viel auch, das heißt, du bist hin und wieder auch in Baden, wo ihr jetzt mehr oder weniger euren Mittelpunkt habt, also der Family, und bist jetzt immer so 5 Stunden unterwegs, bist aber gleichzeitig trotzdem teilweise eben daheim, genießt das wahrscheinlich auch, oder? Diese Kombination aus eben, du kannst jederzeit eigentlich heimfahren, man jederzeit ist übertrieben, aber relativ schnell.
Ja, ich sage jetzt einmal so, ich bin einfach greifbarer. Ich merk's schon, je öfter man heimfährt, desto zacher ist es eigentlich für mich oder auch für die Kinder.
Ja.
Und auf der anderen Seite, es war sicher auch ein Faktor, warum ich unter Anführungszeichen auch nach Lubin gegangen bin, weil es halt einfach familiärer und ein bisschen eben näher an Österreich ist.
Mhm.
Aber das war jetzt nicht nur der ausschlaggebende Punkt. Das ist schon, also Familie und so ist sicher, wird immer wichtiger. Aber wenn ich es jetzt aus der Sicht sehe, nach 2 Jahren ist es eigentlich, ja, Geschmackssache, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt einmal im Monat oder alle 3 Wochen heimfahre, ist es für meinen Clan mühsamer, als wenn er mir einen Monat nicht sieht. Weil ja, das ständige Kommen und Gehen ist für ihn richtig zach und natürlich macht es das für mich auch schwieriger. Ist einfach momentan ein bisschen eine schwierige Situation, oder eine schwierige Situation ist übertrieben, aber...
Ja, sicher nicht einfach, ich meine,
genau,
jeder, der Kinder hat, weiß, dass das sicher schmerzhaft ist.
Aber im Großen und Ganzen, ohne Mirna würde es nicht gehen, also die halten mir da wirklich den Rücken frei.
Das ist cool,
sie
braucht es natürlich, ja.
Sie schaukelt einfach alles, was Kinder betrifft, sie geht nebenbei Vollzeit arbeiten
und Wahnsinn, ja.
Das muss zuerst einmal schaffen.
Und die Großeltern ja eigentlich auch eher verteilt, oder? Also genau, deine klarerweise in der Kirche.
Ihre Eltern sind in Zagreb, meine Eltern in Oberösterreich.
Wahnsinn, ja.
Ja. Hat natürlich Unterstützung von beiden Seiten, das ist schon ganz klar. Ja. Ohne dem würde es auch nicht gehen. Aber im Großen und Ganzen sind wir happy und zufrieden, dass wir das so schaffen.
Voll cool. Vor allem kannst du ja, ich meine, es sind alles so Lebenserfahrungen, gell, die man halt einfach macht und die man dann irgendwann einmal weitergeben kann und so. Das ist ja, das ist unbezahlbar. Ich meine, sicher gibt es andere, die haben einen normalen Job, aber ich weiß jetzt nicht, ob die so viel leben wie du. Ich glaube, da profitieren schon die Kinder dann auch irgendwann einmal davon, und dass du dann einfach solche Sachen berichten kannst. Und darum finde ich, ist ja der Podcast jetzt so ein Punkt, der mir irgendwie wichtig war, dass man eben die Erfolge einfach auf irgendwie festhält, aber auch die Erfahrungen festhält. Weil man das halt nicht vergessen sollte. Weil, sagen wir mal, auch wenn du schlechte Erfahrungen machst, ist cool, wenn du das berichtest, so wie es du gesagt hast. Und da haben wir es festgehalten in Audioform. Man kann sich das immer anhören, man kann theoretisch das seinen Kindern mal ja vorspielen. Und wir kommen jetzt also ein bisschen schon zum Ende. Bei mir ist es so, ich spiele mir gerne ein paar Spiele auch in den Folgen. Das warst wahrscheinlich voll cool, dass du das auch anhörst. Hin und wieder, ist voll super. Das erste Spiel, das ich gerne spielen würde, ist, mit wem würdest du gerne? Und zwar, du kriegst das Szenario. Und wenn es geht, einfach einen Namen nennen, mit wem du das quasi noch einmal oder das erste Mal machen würdest. Mit wem würdest du gerne einmal in einem Volleyballteam spielen?
Mit einem oder mit mehreren?
Ja, eine Person war jetzt cool, wo du sagst, das war, mit dem hast du noch nie gespielt. Oder es kann aber auch sein, dass du sagst, mit dem darfst du jetzt gern wieder mal spielen, weil der war so super lässig drauf und war cool.
Ich nehme 2, okay?
Ja, gern.
Den Aaron Russell und den Ivan Zaitsev.
Okay, habt ihr nur Kontakt?
Ja.
Ja, also Freundschaft entwickelt dann auch, ja. Super. Also sowas auch cool eben, durchs Volleyball entstehen
Freundschaften. Nein, definitiv. Freundschaft. Also du nimmst halt nicht nur vielleicht im besten Fall Medaillen oder irgendwelche Pokale mit, sondern du schließt halt doch auch irgendwie Freundschaften fürs Leben und das ist schon richtig cool.
Ja, super. Ja, vielleicht ergibt es ja wieder mal. Wäre cool. Mit wem würdest du gerne die Sportart tauschen?
Also ich glaube, wenn ich nicht Volleyball spielen würde, würde ich Tennis spielen.
Mhm.
Wo es ein richtig zager Sportart ist, weil halt doch viel allein bist.
Ja.
Aber ich glaube, Tennis würde mir richtig dauern.
Finde ich auch. Wäre mein, also hört man immer wieder von Volleyballer und wäre mein Pick irgendwie, dass man Tennis taugt mir irgendwie auch. Wem würdest du gerne auf ein Bier gehen?
Ganz klar mit Florian Ringsaß.
Ja, genau, das habe ich auch gehört. Da ist ein Big Buddy, Trauzeuge sogar gewesen, oder?
Ja.
Genau. Ja, aber sägt sich jetzt auch nicht mehr ganz oft.
Jein, er hat jetzt auch Häusl gebaut und ist unter Anführungszeichen mein Nachbar.
Ah, in Baden?
Nein, im Dorf daneben. Also ich glaube, es sind eine Viertelstunde oder so.
Okay, ja. Verhältnismäßig wenig. Also sehr wichtig. Ja, cool. Mit wem würdest du gerne mit dem Fahrrad nach Perugia fahren?
Ganz klar mit der Mirna. Auch wenn sie vielleicht nicht so der Fan vom Radlfahren ist. Es kommt immer aufs Radl drauf an, ganz klar. Aber dadurch, dass wir einfach da gemeinsam ein bisschen irgendwie verwurzelt sind, doch auch mit ihr.
Ja, cool. Mit wem würdest du gerne das Allgemeinwissen tauschen?
Dadurch, dass ich ja die Podcasts schon gehört habe, macht man sich natürlich auch ein bisschen Gedanken, so quasi, was würde ich sagen. Aber trotzdem, wenn man halt dann da sitzt, ist, ich glaube, mit Luki Weber.
Ah, ja, ehemaliger Zuspieler im Nationalteam und bei Hypo hast du mit ihm gespielt quasi, gell?
Und wir waren mit ihm ein Kollege.
Ja, der wirkt eh sehr gebildet, ich glaube, das ist ja.
Ja, der ist sehr gescheit, sehr belesen, gescheiter Bub.
Cooler Pick. Und abschließend, mit wem würdest du gerne den Beruf tauschen?
Mit niemandem.
Cool.
Weil im Endeffekt habe ich das Privileg, dass ich eigentlich zwei richtig große Leidenschaften zu meinem Beruf gemacht habe, sei es eben anfangs die Lehre mit dem Computer, also der IT-Administrator und jetzt Volleyball. Also ich glaube, was Besseres hätte mir nicht passieren können.
Voll. Und das muss man, glaube ich, schon immer wieder hervorheben. Gell? Es sagen so viele Volleyballer, hey, ich würd das nicht tauschen. Also ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt eine normale Umfrage macht und jeden Menschen auf der Straße fragt, ob da wirklich dann jeder sagt, nein, ich würde nicht tauschen, ich finde meinen Beruf richtig geil. Weiß jetzt nicht. Also ich glaube, da sind wir privilegiert oder halt vor allem du natürlich auch hast viel dafür gearbeitet, dass das so ist, aber es ist trotzdem ein cooles Gefühl, wenn man gerne in die Arbeit geht und wenn man das mit keinem tauschen würde.
Ich muss schon an den Punkt auch dazu sagen, dadurch, dass ich eine Lehre gemacht habe, weiß ich ja, wie es ist, normal zu arbeiten. Mhm. Und ich muss schon auch sagen, so cool das Volleyball und Leistungssport da ist, es gibt einfach Tage, wo du nicht Volleyball spielen willst oder wo du nicht ins Krafttraining gehen willst. Sei es, weil du müde bist, sei es, weil du Schmerzen hast, sei es, warum auch immer. Aber die Tage gibt es natürlich immer wieder. Und weißt du, wenn du halt Volleyball als Hobby spielst oder Beachvolleyball als Hobby spielst oder auch jetzt in der österreichischen zweiten Bundesliga damals, so wie wir, wenn du halt das Wetter hast, hast du dann einfach nicht gespielt. Das geht halt jetzt einfach nicht so einfach.
Sagen wir. Ja, bei jeder Kleinigkeit geht es nicht. Ne? Ja, nein, das ist halt, ja. Aber das ist in der Arbeit wahrscheinlich eher so. Gegen einen viel kaum arbeiten.
Genau, also du hast trotzdem auch Tage dabei, wo es nicht so leibend ist und die gibt es auch im Leistungssport. So ist
sicher. Da. Nein, stimmt, muss man auch dazu sagen, ja, es ist nicht eitel wonne, aber der Karriere zeigt ja eh, dass es oft Rückschritte gibt.
Genau.
Aber man kann trotzdem weitermachen. Ja. Ich meine, es ist schwierig jetzt, vielleicht abschließend noch, bevor wir jetzt zum letzten Spiel kommen, möchte ich nur ganz kurz, auch wenn es eine schwere Frage ist, oder wahrscheinlich nicht so leicht, deine drei Top-Momente, kannst du die vielleicht ranken? Ich meine, drei ist schon heftig, ich weiß, aber vielleicht eben mal das Nationalteam ein bisschen mit einbeziehen, vielleicht hast du irgendein...
Nationalteam, ich meine, ich sage jetzt einmal, das Traurige ist, beim größten Erfolg war ich leider nicht dabei.
Bei der EM-Quali dann?
Bei der EM-Quali, also das war richtig bitter, wo ich mir damals vor dem ersten Spiel das mit dem Rücken zugezogen habe. Mhm. Ja, dass wir die EM gespielt haben, war natürlich richtig cool. Ich finde, wir haben einfach einen richtig coolen Weg gemacht im Nationalteam und auch mit dem Micha Warm damals.
Ja.
Und es ist, ich glaube, es waren 10 Jahre, nicht ganz 10 Jahre, wo einfach der Fokus immer darauf gelegen ist, okay, wir wollen uns für die EM qualifizieren. Und im Endeffekt mit dem Tag, wo wir es halt dann geschafft haben, war so ein bisschen das Durchatmen da. Und ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen ein Mitfaktor war, warum die EM dann so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist.
Ja,
das ist so. Und es war halt einfach trotzdem für viele Leute eine Bühne, auf der die einfach noch nie gespielt haben. Und ich habe es auch zur Mannschaft selber gesagt, wo wir uns halt dann im Nachhinein getroffen haben und geredet haben, dass ich mir einfach vorstelle, dass denen so gegangen ist, wie mir damals beim ersten Trainingsspiel mit Perugia, wo einfach neben dir und um dir herum die ganzen Leute stehen, aufwärmen, spielen, die, was du eigentlich aus YouTube kennst und wo du halt mit dem Schauen nicht zusammenkommst. Und da spielst du halt doch 6 Spiele in 7 Tagen, was halt dann einfach schon sehr entscheidend ist, wie du da drauf einstellst.
also du würdest schon sagen, okay, die EM-Teilnahme war trotzdem ein Top-Moment in deiner Karriere. Was würdest du zwei weitere vielleicht nennen können?
Also jetzt nur mehr aufs Nationale im Zug, also sicher die Medaille, was wir damals gewonnen haben in der Silver League. Mhm. Ich glaube, es war 2016 oder 2017 irgendwie
ja, sowas. Mhm.
Und im Verein definitiv der Meistertitel.
Ja.
Und dann ist es schwierig. Ich meine, ein Moment war sicher das Champions League Finale oder das ganze Final Four drum. Also das war schon richtig ein cooles Erlebnis.
Ja, Wahnsinn.
Wir nicht gewonnen haben, aber sonst war richtig cool.
Ja, einfach beeindruckend, der Karriere. Also fetter Respekt und Riesensache. Gratulation dazu.
Danke.
Vor allem auch, weil die Entwicklung so spannend ist bei dir einfach, wie du da immer wieder nach Rückschlägen zurückkämpft hast. Also Hut ab. Wir sind da noch gar nicht auf alles eingegangen, deine ganzen Verletzungen und so weiter. Weil ich mir auch denke, okay, das wird ein positiver Podcast sein und einfach die geilen Sachen hervorheben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast.
Sicher.
Es ist doch eine sehr lange Folge jetzt geworden, aber es ist wichtig und ich finde einfach die Geschichten extrem spannend. Zum Abschluss spiele ich mir ganz gern Serviceannahme. Das ist so eine Art Wordrap. Du kriegst zwei Begriffe und wenn es irgendwie möglich ist, solltest du für einen Begriff entscheiden. Ja, Serviceannahme. Stadt oder Land?
Land.
Senf oder Ketchup?
Ganz klar Senf.
Frankreich oder Italien?
Italien.
Pizza oder Baguette?
Pizza.
Okay, und Brot oder Weckerl?
Weckerl.
Red Bull oder Cola?
Red Bull Cola.
Ah, okay, ja. Aufwärmen oder auslaufen?
Aufwärmen.
Nie mehr Fleisch oder nie mehr Smartphone?
Nie mehr Fleisch.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Schwimmen oder Skifahren?
Aktuell schwimmen, weil Skifahren darf ich nicht. Noch mehr schauen wir.
Okay. Caletti oder De Cecco?
De Cecco.
Netflix oder Amazon Prime?
Netflix.
Rap oder Austropop?
Austropop.
Eichkirchen oder Baden?
Baden, weil da bin ich jetzt daheim.
Wien oder Perugia?
Ist auch schwer. Es kommt drauf an. Also wenn ich es von damals nehme ich Perugia, weil da waren wir alle gemeinsam. Mhm. Dann nehme ich Perugia.
Okay. Und abschließend Smiley oder Markus? Beide.
Beide, genau.
Ja, super. Hey, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir natürlich noch viele, viele Jahre. Vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren dann wieder mal in einer Folge und können noch weitere Kapitel besprechen oder du kannst uns darüber erzählen. Bei mir ist es so, zum Schluss darf der Gast einfach sagen, was er möchte. Natürlich ist es diesmal so, die letzten Worte gehören dir.
Ja, schon wie eingangs gesagt, Peter, danke für die Einladung. Freut mich richtig, dass du auf mich zukommen bist. Wie gesagt, ich habe eigentlich fast alle Folgen gehört bis jetzt. Taugt mir richtig, was du machst und mach weiter so.